Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Money Train Podcasts. Ja, auf die Ausgabe habe ich mich natürlich wie alle anderen Ausgaben heute doch schon besonders gefreut. Wir haben nämlich eine absolute Legende bei uns im Podcast, nämlich René Adler, Ex-Nationaltorhüter, ja, und mittlerweile natürlich auch Unternehmer und Investor. Und wir wollen natürlich wissen, wie ein Ex-Profi-Fußballer sein Geld investiert und ob er möglicherweise auch vielleicht den ein oder anderen Aktientipp auch für uns hat. Viel Spaß! Ja, und dazu begrüße ich natürlich unseren heutigen Gast, Herrn René Adler. Hallo, Herr Adler, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit heute nehmen. Vielen Dank.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben ein interessantes Thema. Klar, es geht um Börse, es geht aber natürlich auch um Sie als Investor, als Ex-Profi-Fußballer, beziehungsweise natürlich auch als Ex-National-Torhüter. Und ich glaube, viele Leute wissen natürlich, dass man ja als junger Fußballer oder grundsätzlich als junger Sportler natürlich auch in jungen Jahren schon viel Geld verdient, eine Menge Geld verdient. Und war denn, ich sag mal so, das Thema Börse oder grundsätzlich Investment, war das damals überhaupt schon ein Thema, als man quasi damit angefangen hat? Oder wie kam das so langsam quasi?
Also grundsätzlich muss man sagen, und da liegt auch die Gefahr bei vielen, es gibt ja immer so ein bisschen diesen allgemeinen Spruch oder dieses Wissen um einige Ex-Sportler, die gerade nach ihrer Karriere viel Geld oder während ihrer Karriere auch viel Geld verloren haben und das oftmals so ein bisschen abgetan wird, wie der hat doch so viel verdient, wie kann der jetzt nichts mehr haben oder wie kann er nichts mehr da sein? Und ich versuche da immer so ein bisschen diesen Beispielen auch zur Seite zu springen, weil per se nicht jeder, dem das Schicksal ereilt, irgendwie gespielt hat oder irgendwie auf zu großen Fuß gelebt hat, sondern einfach teilweise, früher waren es die Ostimmobilien, zu meiner Zeit war so ein bisschen die Hochphase der Schifffonds, also einfach auch in schlechte Investments aus Naivität oder aus falschem Vertrauen hereingeredet wurde. Und das ist genau der Punkt, worauf Ihre Frage abzielt. Die große Gefahr, die bei jungen Fußballprofis besteht, ist, dass sehr, sehr viele Menschen wissen, dass viel Kapital zur Verfügung ist und dass natürlich da unglaublich viele Investmentsideen an dich herangetragen würden. Und ich kann das an meinem Beispiel vielleicht gerne mal erklären. Ich komme aus einer mittelständischen Familie aus Leipzig, deren Ziel es ist oder deren Lebensaufgabe es ist, irgendwann mal ein Einfamilienhaus abzubezahlen. Und das heißt, mit dem Thema Börse, Kapitalanlage hat sich in unserer Familie noch nie jemand Gedanken gemacht groß. Und wir waren jetzt nicht irgendwo in der Situation, dass wir glücklicherweise in der Familie jemanden hatten, der vielleicht bei irgendeinem Bankinstitut etc. gearbeitet hat, der uns da zur Seite stehen konnte, wo das Vertrauensverhältnis da war. Das heißt, du bist auf der Suche, du weißt, dass du einen Zeitraum X zur Verfügung hast, wo du dieses Geld anlegen kannst und möglichst viel beiseite packen musst. Aber wer das für dich macht, das ist im Endeffekt eine Lotterie und man greift da auch gerne auf das Netzwerk der Berateragenturen etc. zurück. Nur da hat man ja auch die Erfahrung, dass das gut gehen kann oder dass das manchmal auch nicht gut gehen kann, weil es gibt natürlich wie in jeder Branche da auch viele, viele, die es sehr gut machen, aber viele, die es weniger gut machen und die halt Eigeninteressen nach vorne stellen. Und im Endeffekt wollen die alle immer nur dein Bestes und das ist oftmals das Geld.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass dann natürlich von links und rechts immer Leute nochmal mit reinkommen. Sie hatten ja gerade schon mal das Beispiel Schifffonds angesprochen. Das ist ja, glaube ich, auch nicht so gut dann damals gelaufen. Oder die ersten Erfahrungen, sage ich mal, mit diesen Investmentfonds waren ja dann, glaube ich, auch nicht die besten. Wie kamen Sie denn grundsätzlich auch, sage ich mal, so zur Börse oder ja zu dem Thema Investieren für sich selber? Sagt man dann irgendwann oder auch natürlich ja, durch seine Kollegen, die vielleicht schon mehr Erfahrung damit hatten, ich muss mich jetzt irgendwann auch selber mit dem Thema dann beschäftigen, weil es mir auch vielleicht Spaß macht oder weil ich auch natürlich selber genau wissen will, wo ich mein Geld rein investiere?
Ja, das ist ein Prozess. Ich kann da, wie gesagt, nicht für alle sprechen. Ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und angesprochen auf das Thema Schifffonds. Und da gehe ich auch sehr, sehr offensiv mit um, weil ich glaube, dass es auch ein Lernbeispiel ist für auch viele junge Athleten und Athletinnen, dass man da offen auch drüber spricht, dass man natürlich auch Geld gewinnen kann, aber dass man auch, dass es auch dazugehört, dass man auch mal beim Investieren Geld verliert. Man sollte halt nicht zu oft diese Fehler machen. Und ich habe auch viel Geld verloren in dem Thema Schifffonds zu der Zeit. weil ich eben aus einer Naivität, aber auch aus einer Faulheit heraus, und das ist generell, glaube ich, das Problem, was viele Fußballprofis haben, die es ja gewohnt sind, dass ihm alles abgenommen wird, weil das natürlich auch ein Business Case ist, dass Agenturen damit werben, kommt zu uns, hier, wir machen alles für dich, das ist so ein 360-Grad-Paket. Die Frage ist, ob das immer gut ist, wenn man so völlig ahnungslos von allen Themen ist und alles immer outsourced, weil grundsätzlich will der Fußballprofi sich per se erstmal auf seinen Job konzentrieren und hat links und rechts nicht wirklich so viel Lust. Da ist aber meine Erfahrung, ist das eine Mixtur, dass man das Geld verliert, weil, und das ist das größte Learning aus dieser Zeit, wo ich anfangs meiner Karriere dieses Geld unter anderem in Chiffons verloren habe, dass wenn du die Möglichkeiten, das Privileg vielmehr hast, so viel Geld verdienen zu dürfen, dann geht das einfach mit einer Verantwortung einher, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und damit meine ich nicht, dass man ein Kapitalmarktexperte sein muss oder dass man Bilanzen von Unternehmen lesen kann oder dass man Immobilienexperte sein muss. Aber was ich damit meine ist, dass man sich die Leute ganz speziell auswählt, dass man da nicht zu faul ist, die Leute, die im Endeffekt mit deinem Geld arbeiten wollen, zu treffen. Weil jeder hat im Endeffekt erstmal ganz banal gesprochen ein Bauchgefühl. Und darauf kann man schon mal gut aufbauen. Aber wenn man von vornherein sagt, nee, mach das bitte du, mein Berater, ich habe da keine Lust drauf, dann ist das natürlich schlecht. Und dann liegt der Grundstein dafür auch, dass es zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit birgt, dass das in die falsche Richtung gehen kann. Und auf Ihre Frage, so hat sich mein Investmentverhalten natürlich entwickelt. Mit diesem Verlust, mit diesen Learnings, ist eine Verantwortung entstanden und mit dieser Verantwortung auch ein Interesse. Ich habe dann BWL studiert oder Sportmanagement studiert und habe gemerkt, dass diese wirtschaftlichen Thematiken in Bezug auf Sport am meisten mir unglaublich viel Spaß machen. Und allen voran dann am Ende meiner Karriere ich natürlich gemerkt habe, dass diese Transition vom festen Angestelltenverhältnis im Fußball zu selbstständigen Unternehmertum natürlich das Investieren und andere Tätigkeiten mit beinhaltet. Und dann kommst du einfach nicht darauf drumherum, sich damit auseinanderzusetzen oder beziehungsweise deine Teams aufzubauen, die es dann im besten Fall sehr, sehr gut für dich machen.
Und da hält man sich auch so, sag ich mal, so ein bisschen vielleicht in der Kabine mit seinen Mannschaftskameraden. Welches Investment hast du gerade getroffen? Oder vielleicht hier die Aktie, das ist ein Tipp, wo ich gerade rein investiert habe. Gibt es sowas auch? Oder behält man das zum größten Teil dann unter sich? Für sich selber, meinte ich.
Ja, das ist so ein Paradoxum im Fußball. Zumindest zu meiner Zeit, dass über Geld relativ wenig gesprochen wird. Es wird weder über Verträge gesprochen, aus Gründen vielleicht, dass man irgendwie nicht Neid schüren möchte oder dass man da irgendwie keine Angriffspunkte, wenn es mal nicht so gut läuft, irgendwo herbeiführen will. Also über Geld wird in der Kabine relativ wenig gesprochen. Vielmehr ist es dann manchmal so ein Geprotze, ne, wenn man irgendwie um Statussymbole und Co. Aber zu meiner Zeit war da weniger Aktien die Themen. Mit dem einen oder anderen schon. Also ich erinnere mich an einen guten Kumpel aus Hamburger Zeiten, der Schwede ist. Und in Schweden ist ja das Investmentverhalten auch generell der Kapitalmarkt auch ein bisschen salonfähiger, würde ich sagen. Also da ist das mehr in der DNA. Und für den war das ein ganz normales Thema. Und wir haben uns sehr, sehr oft ausgetauscht, wie sein Portfolio aussieht, was er denn gerade macht. Hat damals zu der Zeit auch irgendwo den Run mit Vintage-Ohren mitgemacht. Ne? Jetzt habe ich mitgekriegt, es ist er irgendwie so ein bisschen in Wein geschiftet auch. Also der sucht sich neben dem Kapitalmarkt auch andere Asset-Klassen. Das waren immer sehr, sehr schöne Gespräche, wo ich auch immer gut aufschauen konnte. Aber das ist dann eher die Ausnahme.
Ja, ja gut, ich sag mal, wir haben ja grundsätzlich in Deutschland so eine Kultur, ja, über Geld spricht man nicht. Mittlerweile hat sich das ja auch so ein bisschen aufgelockert. Ja, mittlerweile kommt ja auch so ein bisschen, ja, grundsätzlich der Aktienmarkt oder das Investmentverhalten bei jungen Leuten, gerade mit ETFs, dann auch zum Vorschein. In Corona ist das Ganze ja groß geworden. Würden Sie sich denn wünschen, dass man grundsätzlich, sage ich mal, in Deutschland denn mehr drüber spricht? Weil es natürlich dann auch gerade, wie Sie schon angesprochen haben, nun mal eben auch der jungen Generation, nicht nur an jungen Fußballern, die nun mal eben gut verdienen, sondern natürlich auch den ganzen jungen Menschen eigentlich helfen würde, oder?
Ja, ohne Frage. Also wenn man sich natürlich die Rentensituation anschaut und die Altersvorsorge, glaube dann ist es aktuell diese ganze Thematik noch maximal die Spitze des Eisbergs. Also ich glaube mal, auf der Metaebene kann man das schon sagen, dass irgendwann müssen wir halt wirklich, muss jeder für sich selber für seine Rente einstehen. Und da ist natürlich der Kapitalmarkt das beste Vehikel dafür. Und wenn man sich auch die die Entwicklung der Vermögensverhältnisse im Vergleich zu den Amerikanern oder Engländern oder eben die skandinavischen Länder anschaut, dann sieht man da natürlich ein extremes Gap. Ich habe jetzt keine Statistiken vor mir, aber ich würde das einfach mal die These aufstellen, dass da ein extremes Gap da ist, eben aus genannter Historie auch, dass in Aktien in Deutschland einfach nicht so gerne investiert wird. Wenn ich mit meinen Eltern rede, dann ist es immer noch so ein bisschen die Herangehensweise, Aktien ist Teufelszeug. Also da macht es auch keinen Sinn, irgendwie die davon zu überzeugen. Aber ich glaube, es ist unabdingbar, dass auch die Generation Z nachhaltig und sinnvoll und das nicht irgendwie als Gambling sieht, aber dass man wirklich für den Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge da einen Zahlungsplan oder einen Aktienplan à la Cost Averaging oder was auch immer hat, um dann nachhaltig irgendwas aufzubauen.
Ja, ich glaube, viele, Sie hatten es gerade angesprochen, die dann doch noch etwas ältere Generation hat vielleicht noch so die Telekom-Aktie, ja, um die 2000er Jahre so ein bisschen in den Knochen. Was würden Sie denn sagen, macht Ihnen am meisten Spaß am Investieren? Oder haben Sie, sage ich mal, einen Bereich Aktien oder grundsätzlich in Startups investieren, wo Sie sagen, das macht mir am meisten Spaß, weil ich mich dann auch natürlich selber da viel mit beschäftige?
Ja, grundsätzlich finde ich den Begriff Investor, also ich wäre ja öfter auch mal als Investor tituliert, nicht zu 100% zutreffend, ne? Ich würde mich eher als Mitgründer sehen. Also ich agiere aus einer eigenen Dachgesellschaft heraus, aus einer Holdingstruktur, und da kann man schon sagen, es ist wie eine Beteiligungsgesellschaft, wo diverse Firmen drunter hängen, aus verschiedenen Assetklassen. Und da habe ich mir eben genau diese Teams aufgebaut, die natürlich in Absprache mit mir da einfach mehr Know-how haben als ich in diesen Assetklassen. Aber grundsätzlich, wenn ich Direktinvestments mache, wie zum Beispiel bei meiner Torwart-Handschuh-Firma Titan, also das ist eine Firma, eine E-Commerce-Firma, wo wir Torwart-Handschuhe oder Torwart-Equipment verkaufen, sehr, sehr erfolgreich auf der ganzen Welt mittlerweile. Da habe ich als Co-Gründer mit angeschoben. Und so war auch immer mit meinem Herangehen, dass ich sage, ich möchte mein Know-how, mein Netzwerk, mein Produktwissen mit einbringen, auch operativ. Und irgendwann, im besten Fall, wenn es dann so gut läuft und es Leute gibt, die es dann einfach besser machen als ich, dann kann ich mich langsam wieder rausziehen und vielleicht in aufsichtsübender Tätigkeit irgendwie nur noch mit dabei sein. Und das klappt ganz gut. Also ich bin noch nicht so groß in VC-Fonds investiert. Startups, ja, das machst du vielleicht mal hier und da. Aber ich würde sagen, ich bin Real Estate, habe ich eine eigene Firma, entwickle ich selber sehr, sehr viel. Kapitalmarkt, Aktien, auch in Absprache mit einem Vermögensverwalter. Also wir haben sowieso ein eigenes Family Office, bauen wir auf. Und das Thema PE, glaube ich, wird auch sehr, sehr interessant werden jetzt in diesem Mikro- oder Makroumfeld, auch gerade Deutschland, in der nächsten Zeit, dass es da einige Möglichkeiten ergeben werden.
Sie haben gerade gesagt, gerade Aktieninvestment oder grundsätzlich, das meiste sprechen Sie ja dann ab mit dem Vermögensverwalter. Wie läuft das denn, sage ich mal, ab, wenn Sie jetzt eine Aktie für sich raussuchen? Sie informieren sich ja möglicherweise auch im Aktionär, hoffentlich. Und sagen Sie dann auch, ich habe eine Branche, wo ich mich zum größten Teil mit beschäftige für Aktien. Ich sage mal, bei vielen ist es ja, sage ich mal, jetzt Tech, ja, über die letzten 2 Jahre gewesen, weil es nun mal eben sehr gut gelaufen ist, Tech bzw. KI. Gibt es eine Branche, wo Sie sagen, das sind meine Aktien oder vielleicht auch, da möchte ich gar nicht rein investieren oder das ist so gar nicht mein Ding.
Also grundsätzlich muss man sagen, ich bin jetzt nicht der Stockpicker, der sagt, ich habe da was gelesen und ich mache das jetzt, ne? Also ich habe, das ist ein Riesenprivileg, dass ich wirklich Sparringspartner mit meinem Vermögensverwalter an der Seite habe, mit denen ich dann mich über Ideen austauschen kann. Also ich würde sagen, ich bin ein Ideenpicker, ne? Ich lese sehr, sehr viel, weil ich auch viel reise, natürlich irgendwie Wirtschaft und Politik. Und versuche halt mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und führe viele Gespräche und versuche so ein bisschen zu antizipieren, wie sich die Welt vielleicht in X Jahren entwickeln wird. So, und das ist eher meine Devise, um auf Aktien zu schauen. Und dann entwickeln wir eher Trends oder dann entwickeln wir eher Wirtschaftsklassen, Industrien, wo es sich lohnt, rein zu investieren. Also, und es gibt natürlich auch so ein festes Konstrukt. Also ich bin ein großer Goldfreund zum Beispiel, unabhängig davon, dass das jetzt so eine Rallye gegeben hat, glaube ich einfach, dass ein gewisser Anteil von Gold in jedes gute Portfolio gehört. Aus Sicherheitsaspekten, aus ja, Greifbarkeitsaspekten etc. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, okay, ich habe jetzt eine Aktie und ich kaufe die jetzt, sondern ist eher so, ich lese die Sachen zum Beispiel im Aktionär, also dann merke ich, da entsteht ein Gefühl, das verstehe ich oder das verstehe ich nicht. Und dieses Gefühl nehme ich mit und spreche mit den Leuten, die ganz eng am Kapitalmarkt dran sind. Und die geben mir dann vielleicht eine Einschätzung. So. Und dann wird diese Idee oder dieser Trend weitergesponnen und dann werden ganz gezielt verschiedene Aktien rausgesucht und dann treffen wir die Auswahl und sagen, okay, die würde ich wählen, dann würde ich fragen, warum? Dann lasse ich mir das erklären, dann stelle ich Gegenfragen. Also das ist das, was ich gelernt habe auf Ihre Eingangsfrage, was ich mache. Ich challenge die Leute, mit denen ich arbeite und wenn ich es verstehe, kaufe ich es auch.
Wie sieht es denn so aus, ich sag mal, im Bereich Krypto? Ist das überhaupt für Sie interessant? Ich sag mal, gut, Krypto ist natürlich eine große Branche, ja, Bitcoin und die ganzen Altcoins, die es natürlich noch nebenan gibt. Macht das überhaupt Sinn für Sie? Ich meine, es ist ja auch ein sehr volatiler Markt und auch ein relativ schnelllebiger Markt. Also haben Sie da Interesse? Investieren Sie auch möglicherweise in Bitcoin oder anderes?
Doch, jetzt ja. Auch da bin ich sehr, sehr transparent. Ich habe lange gesagt, und ich bin ja wirklich in vielen Sachen absoluter Romantiker und auch oldschool und stehe auch dazu und gesagt, ach nee, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht greifen. Ich bin jetzt auch nicht so der Techie, der das einfach versteht. Also ich habe die Technologie dahinter habe ich immer verstanden. Ne? Das Blockchain fast alles verändert, die Sicherheitskomponente. Das habe ich verstanden. Ich hatte aber auch, und das vielleicht so ein bisschen aus meiner Laufbahn als Fußballprofi geschuldet. Ich hatte keine Lust, mich damit groß auseinanderzusetzen. Habe aber an irgendeinem Punkt, und das war jetzt vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren, gemerkt einfach, dass man, wenn man über eine Portfolioallokation spricht, einfach das Thema Krypto, und das war zu dem Zeitpunkt, als es wirklich auch akzeptiert wurde, als später dann auch ETFs abgebildet wurden, dass es halt wirklich nicht mehr, dass dieses Risiko eines Totalverlustes speziell bei den großen Währungen eigentlich nicht mehr da war. Ne? Weil selbst Länder eine Kryptoreserve aufbauen in Ether, in Solana, in Bitcoin, das sind ja die drei großen. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da musst du dich damit mehr beschäftigen. Und das, dann würde ich sagen, dann war das auch so ein bisschen glücklicher Zeitpunkt, dass wir vor ein Jahr, anderthalb Jahren, war es ja nochmal wirklich so ein Dip, da konnte man gut einkaufen und da habe ich dann in drei, vier Tranchen quasi mir eine Position aufgebaut, weil ich wusste, okay, ich wollte irgendwie fünf mindestens später vielleicht mal irgendwie langfristig 10% des Portfoliovermögens, ähnlich wie Gold halt auch in Krypto haben. Da habe ich angefangen, das aufzubauen und bin Stand jetzt relativ zufrieden, aber das ist ja sehr, sehr volatil, wie man weiß.
Ja, das stimmt. Ja, Sie haben gerade den Dip vor längerer Zeit angesprochen. Jetzt bei dem Dip am Wochenende nochmal nachgekauft? Oder wie schnell geht das quasi bei Ihnen, dass Sie da sagen, jetzt reagiere ich?
Na, ich muss dazu sagen, ich hatte am Freitag Hochzeitstag, dann
Ah,
hatte ich
okay.
2 Tage komplett Kinderprogramm. Das heißt, ich habe wenig gelesen und das ist so ein bisschen nicht komplett an mir vorbeigegangen, aber es ist ja auch so, dass ich dann ein bisschen hinter der Welle war. Aber ich habe mir heute Morgen, ich höre mir dann morgen immer, wenn ich die Brotboxen meiner Kinder mache, weil ich immer der Erste bin, der Familie aufsteht, höre ich mir immer diverse Nachrichten an. Dann war das natürlich auch Thema und da war der Gedanke schon da, okay, sollte ich vielleicht mal das Gespräch suchen, macht es jetzt Sinn? Da nochmal irgendwie nachzukaufen, habe ich noch keine finale Meinung dazu, aber allein schon, dass es Klick macht, das zeigt ja, dass der Gedanke irgendwie schon da ist. Aber ich glaube, das wichtigste Learning aus all diesen Sachen ist, dass ich mich immer challenge, ob ich zu gierig werde. Also dieser einfache Leitspruch, Gier frisst Hirn, der ist bei mir eigentlich omnipräsent und ich habe auch alle Leute, mit denen ich quasi dann spreche, mich austausche, dahingehend gebrieft, dass sie bitte immer wieder mich hart challengen sollen, wenn sie das Gefühl haben, dass ich zu gierig werde,
Okay.
weil ich irgendwie auf eine Euphoriewelle reite, weil jetzt vielleicht das ein oder andere Investment geklappt hat, weil wir vielleicht jetzt gerade einen Exit hatten oder wir ein Haus verkauft haben, weil da machst du bekanntlich, und das mag sich jetzt nach Phrase anhören, aber das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Gewinn hat. Dass man da denkt, okay, jetzt musst du investieren. Ne? Also dieses Muss aus der Euphorie heraus, das ist immer sehr, sehr gefährlich. Und wenn es keine Opportunitäten gibt, dann muss man halt auch mal gar nichts machen und die Füße stillhalten. Das ist super schwer, fällt mir auch schwer. Aber da liegt oftmals der größte Gewinn, diese Verlustwellen nicht mitzumachen.
Ja, also ich sag mal, wenn ich es jetzt so raushöre und so zusammenfassen würde, natürlich schon mit kühlem Kopf. investieren, ja, und dann lieber mal, dann doch lieber was abwarten, ob es dann wirklich auch ein, ja, ich sag mal, ein sicheres Gut, ob es ein sicheres Ding wird, weiß man beim Investieren natürlich nie, diese Sicherheit hat man ja eigentlich nie zu 100%, aber dass man dann doch also schon lieber abwarten sollte, Ihrer Meinung nach oder Ihrer Strategie nach.
Nein, das würde ich so gar nicht sagen. Ne? Also immer mit offenen Augen und Ohren. Es gibt auch jetzt da draußen sehr, sehr gute Möglichkeiten zu investieren und auch Value zu kreieren, würde ich mal sagen. Egal, also schwarz die wirtschaftlichen Zeiten, glaube ich, jetzt gerade zu speziell für Deutschland aussehen, glaube ich, gibt es da schon Möglichkeiten da draußen. Es heißt aber per se nicht, dass ich irgendwie immer risikoarm investiere. Also da muss man mal vielleicht Risiko irgendwo ein bisschen definieren. Also ich habe in meiner Karriere halt auch oftmals in Form von, also kalkuliertes Risiko, würde ich sagen. Ich habe viel in Immobilien investiert, aber dann halt auch teilweise irgendwo mit größeren Tickets, wo ich oftmals das Gespräch auch mit meiner Mutter hatte, die damals noch Geschäftsführer, auch Co-Geschäftsführer bei meiner Immobilienfirma war, die dann halt auch gesagt hat, sie kann das nicht mehr greifen, das wird ihr, da hat sie dann kalte Füße bekommen. Das verstehe ich dann natürlich schon, aber so dieses Verständnis dafür zu haben, dass man als Unternehmer oder als Investor halt natürlich auch Risiko gehen muss, wenn man eine Rendite erzielen will. Und umso größer die Rendite ist, das sind ja die normalen Willen, desto höher ist in der Regel auch das Risiko. Also so eierlegende Wollmilchsau, die gibt's ganz selten. Ich habe sie zumindest noch nicht gefunden. Aber das ist dann natürlich auch für mich eine Form von Risiko, zu sagen, ich stecke dann halt erstmal sehr, sehr viel von der Portfolio-Allokation zum Beispiel in eine Asset-Klasse, weil ich davon absolut überzeugt bin. Ne? Also jetzt nicht zu 100%, aber dann kann das Ticket natürlich auch schon mal ein bisschen größer werden. Und das ist ja für mich auch schon eine Form von Risiko. Ne? Aber
klar.
Ne? Also die Überzeugung ist, glaube ich, da wichtig. Ne? Also die Überzeugung, wenn man jetzt Momentum hat, dann, dass man das macht, aber natürlich, da wird ihr nicht falsch verstehen, nicht niemals alles auf eine Karte setzen. Also das würde ich nicht machen. Das habe ich, und dann komme ich nochmal zurück zu diesen Schifffonds, habe ich damals gemacht und das war natürlich ein Riesenfehler. Aber ich bin froh, dass ich danach so die Möglichkeit hatte, dass ich noch ein paar Jahre Karriere hatte, um diesen Fehler zu korrigieren. Weil daraus habe ich dieses Learning, okay, ich muss jetzt in sichere Assetklassen erstmal investieren, um halt auch eine gewisse Stabilität zu haben. Und dann kann man auch wieder, und ich bin kein Freund davon zu sagen, das ist Spielgeld. Also für mich ist Geld nie zum Spielen da. Ne? Aber man kann zumindest eine größere Vola dann aushalten.
Sie haben ja schon viele Projekte angesprochen, wo Sie investieren, Startups, dann Immobilien und noch andere Dinge. Was sind denn so, wenn man fragen darf, Ihre Pläne auch für die Zukunft? Also möchten Sie mehr in Startups investieren, mehr an den Aktienmarkt gehen? Haben Sie da, sage ich mal, so einen Plan für die nächsten 5 bis 10 Jahre, wie Ihr Investitionsverhalten aussehen soll?
Also ich will schon meine Firma weiter aufbauen, aber die Frage, die mich vielmehr jetzt irgendwo in den 40 wurden umtreibt, ist, wo willst du hin? Also und wofür machst du das? Also weil so dieses Thema mehr, da kommt so ein bisschen auch der Sportler in mir durch. Und da muss man auch aufpassen, dass man nicht den grünen Rasen irgendwie transferiert und sich ein anderes Spielfeld, wie zum Beispiel die Börse, sucht, um eine gewisse emotionale Kompensation zu haben. Das finde ich dann immer gefährlich. Also wenn einem das Spaß macht und mir macht es Spaß, mich mit Menschen zu treffen, mich zu belesen, mich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und wenn sich daraus Investmentmöglichkeiten ergeben, die im besten Fall noch erfolgreich sind, dann ist das wirklich eine super komfortable Situation. Aber der größere Zweck dahinter, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr, und das habe ich auch gemacht, ich habe selber gegründet in der Phase, wo mein Sohn geboren wurde, war super wenig zu Hause und muss sagen, okay, das war eine wichtige Lehre, weil ich viel über mich gelernt habe, dass ich mit Mitte 30 einfach nicht mehr der Gründer bin oder sein will, der ich hätte sein können mit 18. Und es hat einen Grund, warum Branchen wahrscheinlich von jungen Gründern, dynamischen Gründern, Gründerinnen irgendwie disruptiert werden, die halt Tage und Nächte durcharbeiten können und wollen. Und das möchte ich nicht mehr, weil meine Opportunitätskosten mit Familie, mit Kindern, die sind einfach zu groß und das will ich dann auch nicht mehr. Ne? Und das heißt nicht, dass ich wenig arbeite. Ich bin sehr, sehr fleißig, aber ich bin kein Gründer in dem Sinne. Ich bin dann schon eher der mit anschiebt. Aber die Pläne, das war dann die Frage, Entschuldigung, ich habe es nicht richtig beantwortet, die gibt es so in der Form nicht. Also ich habe einfach Spaß dran. Wir bauen, wie gesagt, gerade so ein bisschen eine Family Office-ähnliche Struktur auf, wo ich aber selber mit drin sitze und mitarbeite. Das heißt, das Thema, ich habe dann wirklich irgendwie Bilanzen auf dem Tisch und schaue mir irgendwie am Bloomberg Aktienverläufe an. Da würde ich schon ganz gerne ein bisschen tiefer reingraben, weil das macht mir wirklich Spaß.
Ja, dann natürlich gerne den Aktionär lesen. Herr Adler, ich sage vielen,
Ja,
vielen
auf
Dank.
jeden Fall.
Super, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Zum Schluss vielleicht noch einmal eine Frage, auch wenn Sie es am Anfang ja schon mal so ein bisschen angesprochen hatten. Was für Tipps würden Sie vielleicht gerade jungen Menschen auch noch mal jetzt grundsätzlich zum Thema Investieren an die Hand legen?
Ja, ich glaube, dass es Spaß machen kann oder dass es Spaß macht, sinnvoll und nachhaltig sich was aufzubauen und dass man sich vielleicht irgendwie das eine oder andere Mal öfter die Frage stellen sollte, macht es jetzt Sinn, wahllos zu konsumieren, oder macht es vielleicht irgendwie mehr Sinn und macht es genauso viel Spaß, sich vielleicht irgendwie ein paar Euro beiseite zu legen vom hart ersparten Gehalt, um sich langfristig ein Portfolio für die Altersvorsorge oder vielleicht für die Anzahlung der ersten eigenen Immobilie etc. Aufzubauen. Und ich glaube, dass man daraus auch sehr, sehr viel positive Energie ziehen kann. Und generell würde ich mir wünschen, dass, wir hatten ja auch eingangs darüber gesprochen, dass das Investmentverhalten und dass die Akzeptanz vom Kapitalmarkt und die Wichtigkeit von Aktien, Anleihen etc. in Deutschland einfach noch weiter gepusht wird, dass drüber gesprochen wird, dass die Entwicklung weiter so vonstatten geht, wie wir sie jetzt sehen, aber nicht wahllos. Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass die Gen Z auch da irgendwie wahllos einen Hype nachjagt, sondern dass sie halt jede Entscheidung trotzdem nochmal kritisch hinterfragt und sich vielleicht einfach banal fragt, verstehe ich das oder mache ich das nur, weil ich es irgendwo gehört habe oder weil das ein Freund oder eine Freundin macht oder kann ich es wirklich verstehen und dann mit einem guten Gefühl gerne machen.
Ich sage vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ja, liebe Zuschauer, wir hoffen natürlich auch, dass es Ihnen gefallen hat. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder in einer neuen Ausgabe des Money Trend Podcast. Machen Sie es gut, vielen Dank.